It's about you. It's about me. It's about all the things between. It's about us. It's about them. It's about everything but who I am.
Hey, Uschis. Oh, ich freue mich so sehr. Wally ist diesmal da. Ich habe mich 40 Minuten mit ihr unterhalten können und jede Minute davon Gold wert für mich. Es ging um Musik, es ging um Kunst, es ging darum, was das bedeutet, ein Musikschulkind zu sein. Es ging darum, was das bedeutet, ein hochsensibles Kind zu sein. Und für mich das aller Schönste daran und vielleicht auch für jemanden von euch da draußen, wenn du da zuhörst. Ich als Mutter, die ein hochsensibles Kind war, konnte zuhören und hören, wie es eben auch anders gehen kann. In diesem Fall von Wally, die Eltern hatte, die wirklich gut da auf sie aufgepasst haben, gutes Verständnis gezeigt haben und nicht versucht haben, ihr irgendwas einzureden, dass irgendwas daran schlecht ist und sie heute sagen kann, das ist ihre Superpower. Das hat mir so eine tolle neue Perspektive gegeben und mich selbst so motiviert wieder darin, ich kann meine eigene Kindheit nicht ändern, aber was ich beeinflussen kann, ist die Kindheit meiner Kinder und die so sicher, so schön und so behütet und so kraftvoll wie möglich für meine Kinder zu machen. Danke dir, Wally, dafür. Und jetzt viel Freude allen beim Zuhören unseres Gesprächs.
Guten Morgen, Wally.
Hallo, Uschi.
Ein Anruf aus der Schweiz nach Gran Canaria, ne?
Ja, ganz genau. Ich habe ja gesehen, du warst in Basel erst kürzlich.
Ich war in Basel, das war eigentlich die lustigste Lesung, weil es kam niemand. Also wir haben erst gedacht, die Buchhändlerin und die Angestellten und ich, wir wollten quasi den Sekt aufmachen und gedacht, okay, das ist jetzt eine Nullnummer. Wir versuchen, das Beste draus zu machen. Das war ein richtig heißer Tag und ein Freitag. Also ganz Basel war draußen, weißt du? Das war ja. eine der ersten richtig geilen, lauen Sommernächte. Es kam aber dann ein paar Uschis, aber es war eine sehr kleine, gemütliche Runde.
Oh, das ist so schade und so traurig, weil ich weiß das, ich habe das gesehen und ich war dann selbst nicht in der Schweiz. Aber ja. Deshalb habe ich dann gedacht, so jetzt wärst du in der Schweiz. Oh, ich hoffe, ja, das ist nicht gut für die Schweiz, wenn dann keine Leute kommen. Aber dann sind doch noch ein paar gekommen.
Na, für mich war das ja ganz, ganz neu. Ich habe zwar mein Leben lang so oft von der Bühne geträumt. Also ja. jetzt nie, dass ich es mir, also so, wie so viele, die gern träumen von was. Ich habe auch davon geträumt. Habe es mir auch vorgestellt im Kinderzimmer oft, wie ich irgendwelche Reden halte oder sonst was. Aber im Endeffekt ist es jetzt zum ersten Mal ja bei mir mit 37 ja dann passiert bei dieser Lesetour. Also da hatte ich zum ersten Mal dann so eine Bühne. Und diese Aufregung, dass niemand kommt, großer Gott.
Ja, ich kann es ein bisschen nachfühlen, aber irgendwie schlussendlich warst du da und es ist immer eine Erfahrung, auch wenn man immer meint, ja, am Schluss ist niemand da, aber wenn man es nicht macht, dann weiß man es nicht und es lohnt sich immer, die Erfahrung am Schluss sowieso.
Das auf alle Fälle. Bei uns war doch, also an diesem Abend, der Kontrast so krass. Ich habe viele Freunde aus der Schweiz. Naja, ich kannte die schon, die Schweizer Zurückhaltung, ne? Mm. Aber ich hatte ja mit so viel Aufregung zu tun und so viel Adrenalin und hatte wirklich an dem Abend vorher die Berlin-Premiere in einem Theater, großen Theater auf einer Bühne und dann 3 Stunden Schlaf, ab in den Zug, gucken, dass der Zug pünktlich ankommt und dann eben Schweiz und dann kam da niemand, dann saßen aber doch ein paar da. Boah, hat mich diese Kulturumstellung der Zurückhaltung umgehauen, sage ich dir. Es gab keine Reaktion. Es wurde nicht gelacht, es wurde nicht, es gab einfach nichts, aber das war nur, danach habe ich mit den Uschis da gesessen und uns unterhalten und alles sprudelte und die sagten mir, wie toll sie es fanden und das fanden sie gut und da und das. Und aber das erstmal so wieder zu verstehen. Du bist Künstlerin, ja. Das weiß ich von dir, und Sängerin, Musikerin. Ne?
Ja, vor ganz allem, genau. Ja. Ja, also jetzt nochmal ganz schnell nur kurz zu der Schweiz. Ich hoffe, dass mein Akzent, das muss ich nochmal sagen, nicht zu krass durchkommt, weil es ist so, ja, das ist
ich
so.
Ich verstehe alles bisher. Super. Und wenn ich mal was nicht verstehe, dann frage ich nach.
Unbedingt. Und ich hoffe, die Hörerinnen, die Überlebende, den Dialekt auch.
Also ja. Ich glaube, es ist jetzt nicht so wie mein Sächsisch. Ich glaube, das Schweizerdeutsch ist schon beliebter als jetzt mein Sächsisch zum Beispiel.
Ich finde das auch immer cool, die verschiedenen Dialekte. Aber genau deine Frage, genau, ich bin Sängerin, ich mache Musik und kenne das in diesem Falle mit auf der Bühne stehen. Und ich kenne auch die Vergleiche von, bist du auf einer Bühne in der Schweiz oder in meinem Fall in den USA zum Beispiel auch, auch wenn es nur ein kleines Pub ist. Yeah. Es ist ein riesen Unterschied von der Kultur, wenn man das sagen kann. Und dann hast du manchmal in der Schweiz auch Angst, so, ja, vielleicht sind da ein paar Nasen da, vielleicht auch nicht, aber das ist, glaube ich, einfach die Mentalität, genau.
Und schaffst du das mit der Erfahrung, dir das wirklich vorher zu sagen, deutet das jetzt nicht falsch, nur wenn die jetzt nicht euphorisch direkt mitviben irgendwie, bedeutet das nichts, nicht persönlich nehmen, schaffst du das?
Ja, jetzt nach einer Weile schon, es war am Anfang sowieso, dann warst du so, ja, wenn niemand kommt, ich habe Spaß dran. Und ich sehe es auch in der Region, wenn es eine kleine Stadt ist, aber manchmal ist es auch, Zürich ist recht gut besucht mit Konzerten, aber es können die größten Leute zum Teil da wirklich kommen und es hat immer noch nicht genug Menschen da, dass ich sage, boah, jetzt, dass man hier irgendwie das ganze Konzert, die Halle füllen würde. Und dann denke ich, und da kommen einfach so Artists, andere, die man vielleicht den Namen auch nicht kennt. Dann denkst du so, ja, ist vielleicht möglich, dass nicht viele da sind, aber ich gehe irgendwie immer mit der Bild oder der nicht groß, mir fehlt das Wort, die Erwartung, dass viele Menschen kommen, weil Werbung machen, meistens gehe ich dann so, mir macht Spaß und ich bin da und danach meistens kann ich noch anderen Artists zuhören oder, ja, aber es ist noch nie vorgekommen, dass gar niemand da war.
Und du hast gerade was ganz Tolles angesprochen. Ich bin ja da wirklich gerade erst am Beginn, das so zu lernen, wie das so funktioniert, wenn du dich einem Publikum öffnest. Weil hinterm Schreiben kann ich mich relativ gut verstecken, vor allem ja hinterm Schreiben über so eine App. Das ist ja das, was ich seit 3 Jahren mache. Das kommt zwar auch, die Reaktion, die lässt mich nicht kalt, gar nicht, wenn da mal eine direkte Reaktion kommt. Gerade so das geschriebene Wort ist ja oft auch noch heftiger als das echte Wort, weil es so absolut fest dasteht und nicht anfassbar ist und vor allem, wenn die Kommunikation nur in eine Richtung geht. Also da habe ich schon trotzdem einiges so, wie ich da damit umgehen lernen muss. Aber das jetzt wirklich, mein Mann hatte das ganz gut gesagt bei der Lesetour, weil ich wirklich dachte, wenn die nicht ausverkauft ist, bedeutet das, alles, was ich mache, ist scheiße. Also das habe ich wirklich so gedacht. Mhm. Und der hat mir das dann auch nochmal erklärt und ganz viele auch Musiker haben mir das erklärt. Wie du gerade sagst, das passiert erstmal den größten Leuten auch, so ganz egal, ob klein oder groß. Und er meinte, das zu schaffen, dass jemand zu dir im echten Leben kommt und sich die Zeit nimmt. Also das ist so viel wert. Das ist so was anderes als das Scrollen, ne? Und da einfach mal so ein bisschen hängen bleiben. Erzähl mal, was die Bühne für dich bedeutet und wie oft du da bist.
Auf der Bühne, es ist immer ein anderes Publikum, wie du nochmal sagst, wenn ich nochmal zurückkomme, so, wenn da gar niemand stehen würde, was das größte Kompliment ist, wenn da auch Leute wirklich kommen, die du nicht kennst, wie jetzt bei dir. Ich nehme an, das sind entweder deine Hardcore-Fans, die dir überall hingehen, oder wirklich SchweizerInnen, die dich aus dem Internet kennen, wie jetzt mich.
So und oder so habe ich sie zum ersten Mal gesehen, in meinem Fall.
Ja, und dieses Gefühl ist so, okay, diese Person, die kommt extra zu dir, die kommt nach dem Konzert, versucht sie noch mit dir zu reden und zu sagen, ja, ich bin von dem anderen Ende der Schweiz dahin. Und dann denke ich auch, warum? Also nicht warum, aber dann bin ich selbst überrascht, so, wie bist denn du darauf gekommen? Und das ist so interessant. Genau, also ich spiele und singe vor allem an Zeremonien auch, also Hochzeitszeremonien. Nicht so die klassischen, also es ist mehr so eine Nische, also ich mache so ein bisschen mehr nordischen Sound und so ein bisschen in die Richtung Opera Metal, wenn man es sagen kann. Also ich spiele Gitarre und singe, aber so, ja, Evanescence, wenn man da Namen sagen kann, ist so eine Band, die mich geprägt hat.
Ja.
Genau, und ich schreibe auch eigene Songs, also das Thema Schreiben, glaube ich, das verbindet uns auch. Ja, und da hat es Bühnen, also es ist jetzt nicht, wie du denkst, in Zürich das Hallenstadion, das ist so ziemlich etwas vom Größten, das es in der Schweiz gibt. Meistens sind es so Venues, gemütlich Open-Air-Venues, also an Open-Airs oder in kleinen Konzerthallen in der Region Luzern, Zug, Zürich. Genau, was wir vorher noch besprochen haben wegen dem Publikum ist, ich habe eine Zeit lang war ich in den Staaten und habe in den Staaten gelebt und Musik gemacht für eine kurze Zeit und da hast du auch in Pubs, habe ich in Pubs gespielt und auch an Festivals und da ist es ganz anders nochmal, wie die Menschen mit dem umgehen. Also du kannst da jedes Wochenende Musik machen, jedes Wochenende einen Gig haben, große Bühnen, kleine Bühnen und es hat immer Leute. Und du kennst da niemanden, es hat immer Leute und das ist so das Zwischendrin, genau. Aber ich bin unter anderem auf der Bühne, aber auch draußen an Zeremonien. Also es ist so ein bisschen beides.
Dass du dann weißt, dass du auch nur eine Hintergrund-Act sein kannst, ne? Und nicht quasi der Main-Gig, wo dann alle vorher 2 Stunden so drauf warten. Also hast du da schon, ist das was dich dann manchmal stört oder ist das eher was Gutes?
Ja, das ist eine gute Frage. Bei einer Hochzeitszeremonie, da ist man logischerweise nicht im Mittelpunkt. Da würde ich sagen, da bist du meistens ein bisschen mehr im Hintergrund, obwohl in diesem Moment sind auch einige Augen auf dich gerichtet, aber da ist man wirklich mehr im Background. In einem Pub kommt es mehr davon, ja, da ist natürlich das Umfeld ganz anders. An der Hochzeit sind alle still, Augen auf dich oder auf das Brautpaar. Und in einem Pub wird geredet, wird gegessen. Du wirst nicht, das mag ich eigentlich fast noch mehr, weil nicht alle all eyes on you so und wir dann mit dem Thema, das wir schon ein bisschen angesprochen hatten vorher, mit der ein bisschen sensibel drauf auf die Leute reagieren, in einem Pub dann sich zu konzentrieren bei dieser Lautstärke, bei den Düften, bei den Geräuschen und dann aber zu wissen, die schaut jetzt sowieso keiner da andauernd an, das macht es einem noch ein bisschen. Das nimmt einem ein bisschen noch, das relaxt ein bisschen, dann kannst du dich konzentrieren und du weißt, du wirst jetzt nicht den ganzen Gig eine Stunde lang nur angeschaut, sondern du bist so nebenbei für die gute Stimmung. Und ich hatte auch schon beides tatsächlich, dass ich Support war für eine Band, die danach kam, vor allem weil ich solo unterwegs bin, finde ich Support-Act sein eigentlich noch cool. Ich war aber auch schon tatsächlich nicht der Opener, sondern der Main-Act, wenn man das sagen kann. Und vor mir waren dann andere Artists, was auch eine sehr schöne Erfahrung ist, weil die dann schon ihre Gruppe, ihre Fans dabei hatten und die dann, wenn man sagen kann, zwanghaft mich dann auch hören konnten, weil ich im Anschluss gespielt habe.
Seit wie vielen Jahren machst du das?
Jetzt mit der Musik auch nebenher arbeiten und da wirklich regelmäßig, würde ich sagen, schon seit circa 7 Jahren. Als ich dann wirklich in der USA war, ging es dann auch, war es dann wieder ein bisschen mehr Thema. Genau, und dann hat es sich so etabliert, dass ich das immer mehr nebenher gemacht habe und dann die Passion halt sozusagen auch zum Beruf gemacht habe, mit der Stimme zu arbeiten, sei es als Support für andere MusikerInnen oder wirklich das Singen an sich. Aber die Musik selber, seit ich 5 bin, ich bin so ein Kind, das in der Musikschule aufgewachsen ist.
Mit welchem Instrument? Ich bin auch ein Musikschulkind, deswegen ist das sehr interessant.
Mit der Gitarre, genau. Die spiele ich noch nebenher. Ja. Und die klassische Gesangsstimmbildung habe ich dann auch absolviert. Und früher noch in Chören und so ziemlich alles, was man machen konnte. Was hast du denn gemacht?
Ich habe Geige gespielt. Aber Gitarre kenne ich wenige, die danach in der freien Musik so gelandet sind, die Musikschulgitarre, die klassische Gitarre halt gelernt haben.
Ja.
Da hast du da Glück gehabt, dass du bei Lehrer, Lehrerinnen warst, die da den Weg geebnet haben, dass es eben nicht nur klassische Gitarre ist?
Ja, es ist am Anfang, glaube ich, man hat so die Vision schon so, diesen Song möchte ich gerne spielen, schon als Kind oder das und man fängt dann wirklich mit der klassischen Gitarre an, schon das ein bisschen das lame Zeug zuerst zu spielen, so ja, was ist ein Akkord, so die Basics, was mir im Nachhinein sehr viel gebracht hat, zu wissen, die Akkorde. Andererseits habe ich dann, mein Gitarrenlehrer war derselbe wie dann schlussendlich auch mein Gesangslehrer.
Okay.
Er ist jetzt wahrscheinlich, ja, er war dann pensioniert, wie man in der Schweiz sagt. Wie sagt man das auf Deutsch? Ja, er war dann irgendwann jetzt im Alter, ja, ist auch schon 20 Jahre her bei mir, aber dann genau hat er auch in den Staaten das zuerst gemacht und kam dann in die Schweiz und hat das hier weitergemacht. Und er war sehr offen für Songwünsche, wenn ich sagte, ja, ich würde jetzt sehr gerne Tracy Chapman, war so etwas, was ich sehr gerne immer noch spiele und singe. Und er war da einfach offen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir viel dann schlussendlich auch selber beigebracht und es ist wirklich mehr nebenher. Also ich bin nicht Jimi Hendrix, es ist mehr zum Begleiten, ist es gut.
Für mich war meine Geigenlehrerin eine der krassesten Top 3 erwachsenen Personen in meinem Leben als Kind und Jugendliche.
Mhm,
also
ja.
Oder Top, vielleicht Top 5, aber die Grundschullehrerin, ich kann richtig sagen, ich hatte Gott sei Dank in der Grundschule eine Lehrerin, die mich gesehen hat, die meine Talente gesehen hat. Und diese Geigenlehrerin, das war bei mir so Hassliebe, weil mich das Triezen, das Instrument, das Üben nicht, das hat mir nicht gefallen, gar nicht. Und eben, das liegt aber auch an der Sprache, die dann zu Hause verwendet wurde, was dieses Instrument betrifft, was das Üben betrifft. Aber diese Möglichkeit, da einmal die Stunde hinzugehen, ist ja trotzdem auch wie so eine Art Therapie gewesen und wie so eine erwachsene Bezugsperson. Die wusste ja alles von mir in der Zeit. Selbst die Sachen, die wir nicht besprochen haben, weil ich ja da war und Geige gespielt habe und nicht jetzt gesprochen habe, hat die mich gesehen, meine Stimmung mitbekommen und all das. War das bei dir auch so?
Ja, das ist wirklich, weil du jetzt dazu redest, mir wirklich so aus, sprichst mir aus der Seele, wenn du das gesagt hast, wirklich so Top 3. Menschen, die einem ein bisschen auch geprägt haben, würde ich sagen. Wie gesagt, ich war mindestens 3-mal in der Woche, nicht nur in der Musikschule, so auch, ich bin danach mit ihm noch Musicals und Opern besuchen gegangen, weil ich das wollte ich und ich wollte, es hat mich so interessiert und er hat mich dann gefragt, ja, möchtest du mitkommen im Tessin, das ist die italienische Schweiz, da läuft mal was, eine Oper und ich wollte überall dabei sein und irgendwie ja, war das für ihn, glaube ich, auch nicht so typisch, dass wirklich eine Schülerin so interessiert auch war. Aber ich war auch um ihn als Person, er war so eine, ja, speziell, ich glaube, KünstlerInnen sind speziell, allgemein speziell im positiven Sinne. Ich glaube, dann deshalb kann es auch bei dir sein, dass sie ihr so gut gevibt hat, weil da irgendwie diese Kreativität...
Ja, sie war keine Künstlerin meiner, die war eher so eine Pädagogin, meine Geigenlehrerin.
Okay.
Aber ich weiß genau, was du meinst. Das wäre schön gewesen, da noch mehr einen Zugang so zur Kunst. Die hat mir definitiv einen Zugang zu dem Instrument verschafft. Und was ich jetzt sagen kann, echt mit 37, wo ich merke, mir fehlen jetzt Sachen zum Kompensieren. Also ich nutze jetzt die gleichen Sachen aktuell, wenn es mir schlecht geht, wenn ich gestresst bin. Nutze ich aktuell gerade zum Beispiel das Rauchen und wieder das Essen. So ja, genauso wie mit 15. Es hat sich nichts geändert. Und ich weiß aber eben vor 15, ich hab leider mit 14, glaube ich, den krassen Cut gemacht. Ich habe die Geige aufgehört, ich habe den Sport aufgehört. Ja. Und hatte mit beiden zu dem Zeitpunkt krass negative Assoziationen. Eben nur dieses Muss, lass mich alle in Ruhe. Und es fehlt mir so sehr. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Und ich habe irgendwie nur noch so eine lose Erinnerung. Ich habe ja das Malen, habe ich auch noch, was ich aktuell aktiv nicht mache, was ich damals auch immer gemacht habe. Das Schreiben habe ich Gott sei Dank wieder. Aber das Instrument, der Sport und das Malen, ich würde so gern wieder Zugang dazu finden.
Ja, ich glaube, man kann es auch die Kreativität nicht erzwingen. Ich glaube, das kennst du vom Schreiben. Kenne ich auch vom Liedschreiben. Man setzt sich nicht hin, so jetzt schreibe ich einen Song oder du sagst so, jetzt schreibe ich einen Text. Ich denke, du hast auch plötzlich irgendwelche Inputs oder auch mitten in der Nacht kommt irgendein Satz und den muss man jetzt herunterschreiben, genau. Also so Kreativität, da gibt es Schübe. Wenn du aber, glaube ich, vielleicht das wirklich so sehr fühlst, dass du vielleicht gerne wieder ein Instrument spielen möchtest oder malen.
Das Orchester vermisse ich, glaube ich, am meisten.
Ehrlich?
Ja, weil ich ganz viele Sachen für mich alleine habe. Also ich will alleine arbeiten, ich will nicht in einem Co-Work sein, ich will ganz viel alleine machen und liebe das.
Ich auch.
Total, ganz, ganz wichtig, gerade in meinem Fall mit der Mutterschaft noch, mit diesen drei Menschen, die so viel von mir wollen.
Ja. Ja.
Wenn ich mal was für mich mache, dann allein. Aber das im Orchester, das ist der Sound, den ich vermisse. Weil ich hatte nie jetzt das Selbstbewusstsein so als Solo-Artistin oder sowas, auch mit der Geige. Die haben mir das immer erzählt, boah, bei dir kommt so viel Gefühl rüber, mach das, mach das. Also so die großen Träume wurden von anderen ausgesprochen, was mich betrifft und das Instrument. Ich habe es aber selbst nicht so gesehen. Und dieser Sound mit meinem Instrument, ein Teil von was zu sein im Orchester, das ist was ich vermisse. Wie ist es denn bei dir? Du hast jetzt das Singen, was du eben echt viel auslebst. Gibt es was du nicht auslebst, wo du merkst, dass du das eigentlich bräuchtest? Also um quasi so deinen Seelenfrieden, deine Sensibilität und das irgendwie in Balance zu haben?
Ja, also es ist, wie gesagt, das Schreiben und die Musik helfen mir da sehr, sei es das Singen oder das Runterschreiben an Texten. Was mir fehlt, ich merke es einfach, da du es angesprochen hast, auch viel alleine machen oder das Brauchen alleine zu machen, dass man je nachdem, es gibt Tage, wie gesagt, im Alltag oder auch jetzt bei der Arbeit mit Musik machen an einem Konzert, ich als eher introvertierte Person, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bin dann ja am Ende irgendwie reizüberflutet, dass ich dann einfach mal Pause brauche, einfach mal für mich sein muss und zuerst mal runterschrauben muss. Und dass ich manchmal, jetzt mit den Jahren geht es, aber ich mir lange gebraucht habe, für mich mir das einzugestehen und auch sagen dürfen, ja, ich muss jetzt am siebten Abend hintereinander nicht wieder irgendwo dabei sein, weil es mich einfach... die Batterie muss ich wieder bei mir laden. Andere Menschen, die laden die Batterie mit anderen Leuten und für mich ist, ich brauche dann einfach Zeit für mich und das gibt es schon.
Machst du es, wenn du merkst, du willst und kannst nicht dabei sein, dann hältst du dich auch dran?
Jetzt immer mehr, ja. Ja, und das ist sehr viel Arbeit, dass man sich das eingesteht, dass das nichts Falsches an mir ist. Ich dachte immer, ja, was, sag doch einfach, ja, die anderen gehen doch auch oder... Irgendwie, es gibt wirklich Events, da möchte ich dabei sein und dann sage ich ja, ich sage nicht ja, meine nein, also das tue ich nicht. Aber sich wirklich einfach sagen und einfach dazu stehen auch so, nein, für mich stimmt es so, ich brauche ein bisschen Zeit für mich und ja, die Leute, die mich kennen, die wissen das, ich bin ein Introvert, das hat nichts mit irgendjemandem zu tun. Mir gibt es sehr viel 1:1 Gespräche mit Menschen zu haben, die ich mag oder auch was wir jetzt haben, das gibt mir so viel. Wenn es ein Abend ist, wo noch 10 andere Menschen sind, sei es Freunde oder mit Familie vom Ausland, wenn da wirklich alle auf einmal da sind, bin ich recht schnell überfordert, kann gar nicht allen zuhören. Und da gibt es wirklich Momente, wo ich auch schon vom Tisch kurz weg bin, in ein anderes Zimmer, wirklich nur schnell. Und die Menschen, die mich kennen, die fragen sich auch nicht so, was ist das Problem oder so.
Ja.
Aber das ist vor allem das, was ich, glaube ich, dann brauche an Tagen, wie zum Beispiel heute. Da gehe ich nachher auch noch weiter an ein Event, weil ich noch eingeladen bin und dann wieder Musik machen und zuhören, andere Musiker zuhören, wieder socializen. Ich liebe das Networken. Aber dann kommst du nach Hause irgendwie und denkst, ja, jetzt erst mal einfach mal nichts, einfach mal runterkommen. Ja, durch das, dass ich keine Kinder habe, ist das vielleicht noch ein bisschen einfacher als bei dir, mich da so ein paar Minuten kurz zurückzuziehen.
Ja, das ist ja die Frage, die wollte ich zum Schluss stellen.
Oh, hätte ich nicht spoilern dürfen.
Nee, Quatsch überhaupt nicht. Ich genieße das so sehr, ja hier nicht auch über die Kinder zu reden. Keine Ahnung, warum ich diesen Podcast umgenannt habe.
Nur schon dieser Namenswechsel hat mich so, es war in der Zeit, dass wir das abgemacht haben und ich so, oh, wir haben ein tolles Thema und nachher habe ich den Namenwechsel, ich so, Man muss Kinder haben, zu meinem Podcast dabei sein, dachte ich. Und ich wollte nochmal nachfragen, aber ich so, vielleicht sie weiß es ja von mir, vielleicht.
Ja, an sowas denke ich halt gar nicht. Weißt, ich denke auch, ich habe mir es heute Morgen eingefallen, hier Spotify, wenn man da, falls es jemand gibt, der schon das sucht, der findet den ja dann auch gar nicht, wenn der Name geändert ist. Die Frage, die ich an dich habe und die mich wirklich persönlich natürlich am meisten interessiert, ist, wie bist du auf die Seite gelandet? Also wie kommt das? Weil ich kenne so viele, die mir schreiben, dass die keine Kinder haben und dabei sind. Und das interessiert mich wirklich total.
Es beruhigt mich, dass es noch andere gibt, weil sonst
ja,
wirklich
es gibt
so
viele.
Du und nur du. Aber ich glaube, wie ich auf dich gestoßen bin, war damals, ich habe einen Artikel von jemandem gelesen. Sie ist auch, ich kann dir nicht mehr sagen, wer es war. Sie ist auch auf Social Media, auf Instagram, und die war, es war über ein Thema der Neurodiversität, was auch für mich ein Thema ist, was mich sehr interessiert, sei es bei Kindern oder mich selbst betreffen. Und sie war beim Elternmagazin, und ich meine, dass du dann wohl vorher oder nach ihr dran warst.
Okay.
Irgendwie so. Und ich habe es nicht abonniert, ich habe da einfach immer ein bisschen reingeschaut. Und einfach deine Art, ich weiß nicht mehr, über was du gesprochen hast, aber deine Art fand ich einfach so lustig, dass ich bei dir irgendwie hängen geblieben bin. Weil du eben nicht nur wirklich, du hast nicht nur über Kinder gesprochen, und ich bin überhaupt nicht so, ich sage, oh, sobald ich Kinder höre, möchte ich es nicht hören. Also im Gegenteil, das finde ich genauso interessant. Du hast einfach über ein Thema gesprochen, aber ich glaube, vor allem deine Art hat mich irgendwie so gepackt, und bin ich dir gefolgt. Irgendwann bist du oder ich weiß nicht mehr, was es war, wie untergetaucht. Ich weiß nicht, ob du mal eine Zeit lang nicht mehr so aktiv war oder ob ich.
Ja, immer, immer mal.
Und dann irgendwie plötzlich so, ah, ja, du machst immer noch, du bist, dann habe ich das mit der Auswanderung wieder mitbekommen. Ja. Und natürlich das Schreiben ist das, was mich sehr fasziniert.
Also, das ist für mich ganz, so ganz arg schön, wirklich zu hören, weil ich oft durch diese Instagram-Welt denke, dass da so ein Druck ist, dass du irgendwo reinpassen musst. Und ich auch merke, dass ich da teilweise in so Gruppen oder Bubbles unterwegs bin oder ohne ein Teil von denen zu sein, weil im Gegensatz zu dir, du hast gesagt, du kannst das Netzwerken auch lieben, also wenn du es eben dosierst, das ist bei mir wirklich anders, also ich mag es gar nicht, und es bringt mich in einen absoluten inneren Stress, und das ist auf dieser App halt, boah, das ist für mich ein ganz schwieriger Teil dieser Arbeit, und ich habe mich aber selber da auch eingeschränkt und eben gedacht, ich muss jetzt irgendwie eben, ich muss mich an denen messen, ich muss da, und bin da so abhanden gekommen auch, im letzten Jahr vor allem, würde ich sagen, ich mache das ja noch gar nicht so lange, und da helfen mir auch diese Podcasts jetzt gerade, diese Gespräche so sehr, weil ich wieder merke, ich kenne das von meiner Arbeit am Magazin, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich hatte ein eigenes Magazin, und damals alle, die dafür geschrieben, fotografiert, gezeichnet haben, waren Leute, mit denen ich auf einer Wellenlänge war. Und das war wie so ein Magnet, also wie so ein Magnet, das hat einfach geklappt. Ohne dass das ist ganz natürlich, und das passiert jetzt gerade wieder. Und das passiert jetzt auch wieder automatisch, ohne dass ich da irgendwas konstruieren muss. Und das ist für mich gerade ein richtiger Befreiungsschlag wieder, weil mich das sehr blockiert hat vorher. Dieses, du musst jetzt irgendwie so ein Mutterprofil sein oder so. Was aus mir raussprudelt, ist das, was alles anstrengend ist, weil das Schöne muss ich nicht teilen mit jemandem. Ich bin sehr introvertiert mache das alles mit mir aus, und das Schöne, und ich mag das. Aber ja, für mich ist es ganz toll zu hören, dass das nicht eine Bedingung ist, Kinder zu haben, dass wir miteinander reden.
Nein, eben wie gesagt, ich hatte schon fast das Gefühl, dass ich da irgendwie was völlig falsch am Platz. Du hast nach etwas gefragt, und ich komme genau das, was es nicht ist. Aber ich finde, wie gesagt, am Schluss auch dieser Druck von Social Media, ich kann dich da sehr gut nachvollziehen. Ich respekt dann euch alle. Du bist vor allem auch, ich glaube deshalb auch, bin ich so auf dir hängen geblieben. Du bist, wie gesagt, so ehrlich, sei es geht es um Kinder oder um so, ja, du musst da nichts schön, und deine Art ist einfach sehr lustig zum Teil, wie du dich findest, aber es ist genau mein Humor. Und schlussendlich bin ich auf dir irgendwie hängen geblieben und nicht mehr auf auf keiner anderen, die ich wahrscheinlich dort bei dem Elternmagazin kurz verfolgt habe, weil ich den Artikel interessant fand über die Neurodiversität, was ich heute immer noch sehr spannend finde, aber schlussendlich bin ich bei dir dann hängen geblieben.
Ja, und das ist ja genau das, was für mich halt auch genau das Schöne ist, genau wie im Gespräch jetzt mit dir, es geht um den Menschen und nicht um irgendwas, um ein Label.
Ja, genau.
Und dieses Social Media, dadurch, dass wir ja auch wissen, dass es einen Kuchen gibt, ne, wo es ein Stück Geld auch abzuholen gibt für einen ganz kleinen Teil von den Leuten, die das nutzen, aber der ist dann eben sehr groß, was die da bekommen, habe ich das Gefühl, dass viele denken, sich auch so jetzt so labeln zu müssen, wer man so ist. Also du hast im Vorgespräch gesagt, wir haben gesagt, wir wollen über die Kunst reden und wir wollen über Hochsensibilität reden. Und da habe ich eine Frage an dich, und zwar, was denkst du, wie kann eine Mutter am besten umgehen damit, wenn sie merkt, dass das Kind überfordert ist in manchen Situationen und in anderen übersprudelt? Oder was wäre ein schöner Umgang? Kannst du dich daran erinnern, was dir geholfen hätte, schon von Kind auf? Oder?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Wie gesagt, ich spreche jetzt aus der Sicht als Kind. Was mir immer sehr geholfen hat, ist in meinem Fall, ich bin eher recht empfindlich auf Helligkeit. Genau, dass ich wirklich die Möglichkeit hatte, mein Zimmer als Kind schon, dass das dunkel sein konnte mit Vorhängen. Das klingt jetzt alles ein bisschen düster und so, aber das ist wirklich das, was mir Komfort gibt, auch heute noch. Ich mag es, man sieht es auch an meiner Musik ein bisschen, an dem Design. Ich mag es, wenn es ein bisschen dunkler, ein bisschen mystisch ist. Dasselbe mit dem Gehör. Ich habe geschaut, logisch kann man nicht immer schauen zu Hause, das ist immer, alles muss still sein, das ist klar. Und ich meine, ich gehe auf die Bühne, da ist es hell, da ist es laut. Da ist wirklich dann die Challenge, beides zu haben, sich auszugleichen. Aber als Kind hat mir einfach, dass man sich zuerst mal bewusst wird bei einem Kind, dass es hochsensibel sein könnte oder neurodivers.
Was anderes. Ja.
Das spielt in meinem Fall auch häufig, kann das zusammenhängen mit noch anderen.
War das bei dir ein Thema? Wurde da versucht, irgendwas einzukategorisieren oder Hilfe zu bekommen?
Das war damals, ist auch schon mal 20 Jahre her. Bei mir war es dann, ich war als Kind auffällig, unauffällig, wenn man das sagen kann. Also die, nicht die Hyperaktiven, sondern die man schnell mal so einen Stempel gibt, sondern mehr die andere Seite. Also viel geträumt, gemalt, gesungen, ja, kreativ, aber irgendwie dann war es auffallend, weil ich auch viel für mich war. Und eben mit der Reizüberflutung, also da hat man es, glaube ich, schon versucht, so quasi mitzuteilen, ja, das Kind könnte neurodivers sein. Aber damals vor 20 Jahren, ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich, was das anbelangt, wirklich auch immer supportet haben. Ich da offen sagen konnte, was für mich ganz schlimm war. Es gab kleine Sachen wie beim Essen, Kinder, die beim Essen Sachen, Konsistenzen, Formen, die ich nicht essen konnte, einfach weil das nicht ging. Also es hat schon auf dem Spektrum bestimmt eine Richtung eingenommen. Es gibt Menschen, die wissen es im Erwachsenenalter vielleicht nicht und setzen sich dann immer mehr mit dem auseinander oder strugglen und wissen es nicht. Genau, dann finde ich, wenn man es beim Kind merkt, offen versuchen, kommunizieren, wenn das schon geht mit dem Kind. Genau, ihm den Raum.
Ihr könnt diesen Podcast übrigens sehr gern unterstützen, indem ihr ein Uschi-Abo abschließt auf Steady. Alle Uschis im Steady-Club finanzieren diesen Podcast mit. Die Zeit, die ich dafür verwende, die Gespräche, die ich mit den anderen Uschis führe, das Produzieren der einzelnen Folgen, die unseren Podcast hier möglich machen. Und zwar findet ihr den Club auf www.steady.de/Uschi Bonaparte. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wenn du selbst eine Firma hast oder für eine Firma arbeitest und denkst, boah, wir müssen der Durch den Mumsun Podcast Sponsor werden, schreibe an podcast@ uschibonaparte.de. Wally, für mich ist das ganz arg schön zu hören, dass deine Eltern dich da, wie es klingt, ernst genommen haben. Auch bei mir kommt da aktuell sehr viel hoch, weil ich merke, dass eins meiner Kinder eben sehr wirklich ernst genommen werden möchte und es unbedingt braucht auch. Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass es wirklich darum geht, wenn Kind sagt, ich kann das so nicht essen, weil das hat nicht die richtige Form, der Geruch, die Lautstärke. Es geht wirklich darum, es eben richtig ernst zu nehmen.
Genau, ja, also ernst genommen zu werden, weil häufig, und das kann man wie auch nachvollziehen als Erwachsener, dass man dann sagt, ja, stell dich nicht so an oder
Genau.
ja, die anderen machen auch, und das gibt einem das Gefühl, das hört man auch, vielleicht nicht von den Eltern, vielleicht auch doch irgendwann auch mal von den Eltern oder vom Umfeld, sei es die Kita, Kindergarten, du hast auch mit anderen Kindern zu tun, die anderen machen auch. Also dir wird das Gefühl schon gegeben, du bist einfach anders und nicht normal, blöd gesagt. Im Nachhinein wird das zu der Superpower, wenn man es sich bewusst wird, kann ich sagen, ich konnte mein Leben so gut es geht daraus auch ausrichten, ja, dies zu meiner Superpower zu machen und nicht ständig reizüberflutet zu sein. Es gibt bestimmt andere Arbeitsstellen oder Arbeitsleben, wo ich persönlich sehr überfordert wäre wegen dem. Aber ich glaube, dass dem Kind das Gefühl zu geben, ernst genommen zu werden und zu sagen, ja, warum denn, und es ihn erklären lassen oder das Kind sie oder ihn erklären lassen, warum es denn zu hell ist oder tut was weh oder ist es zu laut, und ja, ihm ein bisschen auch die Aufmerksamkeit vielleicht schenken und Wege zu finden, wie es für ihn einfacher wird, sei es halt eine Sonnenbrille tragen, auch wenn er es innen tragen möchte, sei es dunkle Vorhänge oder Noise-Canceling-Kopfhörer.
Gibt es beim Essen irgendwas, was man machen kann? Weil das ist ganz ehrlich für mich die größte Herausforderung. Und ich will ganz sicher nicht eine Mama sein, die sagt, die anderen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn du Instagram öffnest und diese Profile siehst von Eltern auch, die über Neurodiversität sprechen, es kommt oft so rüber, als hätten sie sagen zwar, es ist schwer, darauf zu achten, es erfordert viel, aber ich habe jetzt noch nicht gehört von jemandem, der sagt, ich krieg's nicht hin, gerade mit mehreren Kindern. Und das ist für mich die größte Challenge. Drei Kinder, die essen möchten. Wie schaffe ich das, darauf zu achten? Wie schaffe ich das? Gibt es da was, wo du dich erinnerst, was bei dir geholfen hat? Eben, das Essen ist bei mir das größte gerade, das
Ja,
Thema.
ja. Ja, ich kann es mir vorstellen, das ist mir irgendwie auch nicht bewusst geworden. Also ich habe wirklich ein paar, immer ein bisschen die gleichen Lebensmittel. Ich nehme an, bei deinem Kind könnte es auch, also das Kind bei dir, das es betrifft, hat es bestimmt eins, zwei Lieblingsnahrungsmittel oder Mahlzeiten. Hatte ich nicht nur sogar, ja, würde alles fast als Frühstück durchgehen, sei es Brot, Cornflakes, egal, das war meine Safe Food, weil ich konnte es. Ich kannte, wie es sich anfühlt und riecht. Und wenn irgendeine Situation kam, sei es übernachten irgendwo, auf Besuch sein und essen müssen, das war immer ein Riesentheater bei mir, weil ich wollte nicht irgendwo anders essen, was ich nicht kannte. Und meine Mom hat sich dann so organisiert, dass sie dann da, wie gesagt hat, sie hat am liebsten das einfache Sachen, keine Meals, wirklich ein Stück Brot. Ich war das günstigste und einfachste, wenn du es so sehen möchtest. Das einfachste, und das wirklich mitgeteilt. Und die hatten es zuerst nicht verstanden. So, ja, aber wir kochen warm, und ich hatte nicht gern warm gegessen, bis heute nicht. Ich esse bis heute gerne kalte Mahlzeiten oder abgekühlt. Genau. Ja, dass das mitgeteilt wurde in den anderen Eltern und ihnen Vorschläge gemacht hat. Und ich weiß nicht in deinem Fall, was dein Kind gerne isst, das Kind, das es betrifft, wenn die anderen vielleicht weniger, ja, ein bisschen mehr Variety, also mehr verschiedene Sachen essen, ob sie das dann vielleicht mitessen, dir vielleicht aufschreiben, okay, welche Mahlzeiten mag es am, sind safe, also sind sicher,
Das,
und vielleicht.
allein das Wort Safe Food hilft mir jetzt als Mutter so sehr. Also das einfach, weil ich habe mit meinem Zeug zu tun, nach wie vor, auch wenn ich Mutter bin. Es ist nicht so, dass du deine Sachen dann dass ich die direkt abstellen konnte, was der Wunsch war, dass ich mich voll und ganz den Bedürfnissen meiner Kinder widmen kann. Ne? Mhm. Und wenn du aber weißt, du willst ja jemanden nicht brechen, du willst dein Kind so glücklich wie möglich sehen. Und ich bin in der Phase gerade, wo ich merke, ich brauche Tools, ich brauche einen Fokus. Und mir helfen solche Tipps ungemein. Mir hilft das am meisten, wenn ich mich selbst an mich als Kind erinnere und eben im Gespräch mit anderen, wenn die sich an sich als Kind erinnern. Das liegt genau. Ja in uns. Wir wissen ja, was wir brauchen.
Genau. Ja, das ist ja das Letzte, was ich möchte dir sagen. So hast du es zu machen. Erstens mal überhaupt nicht. Es ist aus eigener Erfahrung und irgendwie so nimmst du bestimmt dem Kind auch schon mal, dass das keine Angst entwickelt, weil das wollte man bei mir ja auch nicht, dass ich Angst kriege vor Nahrung. Das ist zum Glück dann nicht so passiert. Hätte man mich gezwungen, Essen zu essen, was leider auch vorkommen kann bei, ja, in heute, dass man wirklich, jetzt, es ist auf dem Teller, das wird jetzt gegessen, bis der Teller leer ist. Und das kann einem Kind wirklich sehr viel, glaube ich, kaputt machen im Erwachsenenalter, das wieder rauszukriegen, diesen Glaubenssatz. Ich muss es ja aufessen, weil
meine Angst ist, wenn ich all die Wünsche, die oder nicht die Wünsche, die all das, was mein Kind braucht, damit es ihm gut geht, was anders ist, als was die anderen brauchen. Wenn ich all das umsetze, habe ich die Angst, dass ich das nicht schaffe über Jahre. Quasi im Kopf, wo ich denke, wirklich, vielleicht gibt es ein paar Sachen, die davon noch abgelegt werden können. Aber das ist nicht der richtige Weg, ne?
Das ja, man hat auch das ein bisschen im Kopf, wie man selbst aufgewachsen ist, denke ich. Und da muss ich sagen, ja, bin ich vielem dankbar, weil, ja, und trotzdem hat man als Kind irgendwann sich dann so gefühlt, ja, ich bin der einzige Komische, ja, ich ganz esse genau. Es, und das möchte man ja seinem Kind auch nicht das Gefühl geben, ja, du bist jetzt da die extra Portion.
Ganz genau.
Und, ja, aber wenn dein Kind das davon betroffen ist, einfach die dir mal aufschreiben, was sind, oder ihn fragen, das Kind, sie oder ihn, fragen, was ist es, was dir safe ist, was magst du gerne und vielleicht auch kreativ mit dem. Und das ist bestimmt ein Aufwand, das kann ich mir vorstellen, weil es hat ja noch andere Kinder, es hat noch einen Mann, es hat noch dich. Mhm. Bei mir war es einfach, hier hast du einen Joghurt und ich hatte Freude, dass ich etwas Kaltes essen durfte. Irgendwie so etwas zu finden, dass es trotzdem schnell geht, du nicht hinten anstehst und die anderen auch nicht, aber ja, es ist so die Challenge. Aber das Wort Safe Food und
das ist ganz wichtig.
Zwang.
Ich weil glaub, es ist ein innerer Schmerz, es ist ein richtig innerer Schmerz und der sonst passiert, der sich nach außen ja auch, du hast selbst auch gesagt, dass bei dir, du warst auffällig, unauffällig und das ist was ich sehr gut nachvollziehen kann. Bei mir gab es einen Turning-Punkt dann mit 13, wo es in die ganz andere Richtung geschlagen ist und beide Extreme sind niemals, fühlen sich niemals innerlich gut an. Genau das ist ja das, was man wirklich als Eltern irgendwie auf dem Schirm haben will. Ja, es war ganz schön mit dir, Wally.
Ja, sehr gerne. Ich danke dir. Es war sehr schön.
Und ich hab von dir gehört, dass du Ende des Monats in London bist oder in England oder wo in England?
Ja, genau, in Birmingham. Also ein bisschen weiter weg von London, genau.
Lass ganz liebe Grüße da.
Deshalb dachte ich, ich will es erwähnen, weil ich wusste, dass du, ja, ich habe auch so eine Connection. Ich werde es machen. Ich werde dir ein Stück England mitnehmen.
Und wenn ihr von Wally reinhören wollt, ich mache es in die Shownotes rein, wo ihr das anhören könnt, aber sag's mal selbst bitte noch.
Wally, mein Name, das ist Wally, genau, Herrera. Das ist spanischer Nachname, genau, mit Doppel-R. .com. Das ist die Website, da sieht man ein bisschen, was ich so mache. Ich habe da auch einen Blog, könnte ich auch wieder mal schreiben. Genau. Und Einblick in die Videos und in die Konzerte kriegt man da ein bisschen. Genau, oder sonst auf Instagram, da bin ich jetzt auch am Start. Genau, mit wally.herrera, falls ihr da ein bisschen reinschauen mögt. Genau.
Ich werde Wally nochmal fragen, ob sie mir vielleicht ein Lied oder so zukommen lässt von sich und vielleicht können wir noch was einblenden. Wir gucken mal, wir spielen mal rum. Wir hören uns bald wieder, Wally.
Ja, ich freue mich.
Für das
ja,
Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke dir.
Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.